SWR 2 Wissen. Aula. Mit dem Thema Neue Schulen für alle, Luther in der deutschen Bildungsgeschichte. Luthers Plädoyer an die Ratsherren, Schulen einzurichten, schuf in den protestantischen Regionen die Voraussetzung für das Eindringen reformatorischen Gedankenguts auch in bildungsferne Schichten. So wurden die niederen und höheren Schulen reformiert, die Universitäten modernisiert. Der neue Pfarrerstand bildete eine sich ausbreitende Bildungselite. Und schließlich waren die modernen protestantischen Staaten und Territorien im Norden die ökonomisch führenden in Europa vor den katholischen im Süden. Ulrich Herrmann, emeritierter Professor für Pädagogik, zeigt, was Luther in diesem Bereich, im Bereich der Bildung, verändert hat.
Als Bundespräsident Joachim Gauck vor wenigen Wochen mit dem militärischen Zeremoniell des großen Zapfenstreichs verabschiedet wurde, da gab er durch die Wahl der musikalischen Darbietungen der Serenade der Feierstunde eine sehr persönliche Note. Über sieben Brücken musst du gehen, ein Hit aus DDR-Zeiten, ein Lied von Dunkelheit und Zuversicht, wie auch Joachim Gauck seine DDR-Zeit erlebt haben wird. So dann, Freiheit, die ich meine, Freiheit, das Thema des DDR-Oppositionellen und zum Abschluss, ein feste Burg ist unser Gott. Gaucks Bekenntnis nicht nur zu seiner Herkunft als evangelisch-lutherischer Pastor in seiner Geburtsstadt Rostock. Dort hatte er im letzten Jahrzehnt der DDR, 1983 und 1988, evangelische Kirchentage organisiert. Das Lutherlied war auch ein Bekenntnis zu einer Quelle von Zuversicht in den vielen Jahren der Dunkelheit. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Dem Leben im Glauben und aus dem Glauben, dem Streben nach dem Reich Gottes auf Erden, konnte der Fürst dieser Welt wenig anhaben, und die innere Freiheit eines Christenmenschen blieb dem Zugriff auch der SED-Diktatur entzogen. Die wenigsten Anwesenden beim großen Zapfenstreich werden gewusst haben, dass Gauck ein Lied von Martin Luther gewählt hatte, ein Lied, das wie kein zweites der protestantischen Glaubenshaltung Ausdruck verleiht und die Mentalität des Protestantismus besonders durch die Musik geprägt hat, vor allem durch Johann Sebastian Bachs Choralkantaten und durch den letzten Satz von Felix Mendelssohn Bartholdys Reformationssymphonie. Für Heinrich Heine besaß Luthers Choral in der Symbolwelt der deutschen Geistesgeschichte und ihrer Erinnerungsorte eine herausgehobene Bedeutung. Er schrieb, Zitat, »Ein Schlachtlied war jener trotzige Gesang, womit er, Luther, und sein Begleiter zum Reichstag in Worms einzogen. Der alte Dom zitterte bei diesen neuen Klängen, und die Raben erschraken in ihren obskuren Turmnestern. Jenes Lied, die Marseiller Hymne der Reformation, hat bis auf unsere Tage seine begeisternde Kraft bewahrt. Zitat Ende. Und zwar so sehr, dass einige Takte zu »Der altböse Feind« als Kopfmelodie des Kampfliedes der Arbeiterbewegung »Brüder zur Sonne, zur Freiheit« verwendet wurden. Friedrich Engels bezeichnete »Ein feste Burg« als die Marseillaise der Bauernkriege, der ersten großen Freiheitsbewegung der frühen Neuzeit. Dass Luther 1521 in Worms vor Kaiser und Reich und zur Zeit des Bauernkrieges 1525 mit großer Wahrscheinlichkeit den Text noch gar nicht verfasst und vertont hatte, tut der ihm zugeschriebenen Wirkung, dem Mythos, keinen Abbruch, ebenso wenig wie der Umstand, dass der donnernde Anschlag der 95 Thesen am 31. Oktober 1517 an die Wittenberger Kirchentür in dieser Form gar nicht stattgefunden hat. Ein Erfurter Augustinermönch hat Weltgeschichte geschrieben, denn seine Kirchenkritik und Theologie führte binnen dreier Jahrzehnte zur konfessionellen Spaltung des Reiches und zur Gründung weiterer christlicher Weltkirchen. Daher mussten eingängige Bilder und dramatische Geschichten das kollektive Bewusstsein prägen, um dem Ereignis gerecht zu werden. Bewusstseinsprägung durch Bilder ist der Gegenstand der Bildungsgeschichte, der wir uns zuwenden wollen. In ihr geht es nicht nur um schulische Bildung, sondern vor allem auch um Lebensformen und Rituale um Religion, Kunst und Kultur, um Weltbilder und Weltdeutungen sowie um die sie tragenden Institutionen und popularisierenden Medien. Beginnen wir mit den Medien und kommen wieder zurück auf Luther als Liederdichter und damit vor allem auch auf den neuen Gemeindegesang im evangelischen Gottesdienst. Fortan wirkte er als neue Ausdrucksform, als wichtiges neues Medium von Gotteslob und Bekenntnis. Das Kirchenlied hatte bis zu Luthers Zeiten keine eigenständige Funktion in der Messliturgie. Jetzt wurde es integraler Bestandteil des evangelischen Gottesdienstes und thematisch abgestimmt auf die Predigt zu besonderen Festen des Kirchenjahres, wie Weihnachten, die Passionszeit, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Abgestimmt auf gottesdienstliche Anlässe wie Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung und so weiter. Martin Luther hat fast 40 Kirchenlieder gedichtet, darunter »Nun komm, der Heidenheiland«, das eingangs erwähnte »Ein feste Burg ist unser Gott«, »Aus tiefer Not schrei ich zu dir«, »Nun freut euch, lieben Christengemein«, und für seine Kinder das Weihnachtslied »Vom Himmel hoch, da komm ich her«. Wenige Jahrzehnte nach Luthers Tod sind viele Lieder eines bedeutenden protestantischen Kirchenliederdichters, des evangelisch-lutherischen Pastors Paul Gerhardt, auch in den Kanon des nichtkirchlichen deutschen Liedgutes eingegangen und bis heute im evangelischen Gesangbuch präsent. Zum Beispiel »O Haupt voll Blut und Wunden«, »Geh aus, mein Herz, und suche Freud«, »Befiehl du deine Wege«. Und dann haben die Passionsmusiken von Johann Sebastian Bach entscheidend dazu beigetragen, dass bis heute die Botschaft des Evangeliums aus dem Geiste des Protestantismus auch im öffentlichen Musikleben lebendig geblieben ist. Das protestantische Kirchenlied deutet aber auch auf einen grundsätzlichen Wandel der theologischen Bedeutung des kirchlichen Ritus hin. Nach katholischer Lehre dient der Mensch Gott durch gute Werke und durch Opfer. Im protestantischen Verständnis ist es umgekehrt. Gott dient dem Menschen durch das Wort, die Verkündigung der offenbarten frohen Botschaft, durch das Geschenk der Rechtfertigung aus dem Glauben und durch die Taufe als Verheißung des ewigen Heils. Daher musste die Messe ersetzt werden durch die Verkündigung, durch das Sünden- und Glaubensbekenntnis, das gemeinsame Abendmahl und den Lobpreis. Die Gemeinde schart sich um den Tisch des Herrn, das Taufbecken und die Kanzel. Das bedeutet den radikalen Bruch mit der katholischen Gottesdiensttradition, die Luther gezielt anstrebte und auch erreichte. Symbolisch für das neue Verständnis, besonders der Predigt, ist es, dass sich der württembergische Reformator Johannes Brenz unter der Kanzel der Stuttgarter Stiftskirche beisetzen ließ. Gemeinsames Singen ist eine der wirkungsvollsten Formen der Vergemeinschaftung. Das evangelische Gesangbuch war gleichermaßen in Kirche, Schule und Haus in Gebrauch. Die gängigen Lieder wurden auswendig gesungen, sei es infolge der ständigen Wiederholung von Kindesbeinen an, sei es, weil man des Lesens gar nicht mächtig war. Im gemeinsamen Gesang manifestiert sich die im Glauben geeinte Gemeinde und damit auch die Zugehörigkeit des einzelnen Gläubigen zu seiner Gemeinde. Welch große Bedeutung zum Beispiel die württembergische evangelische Landeskirche auch heute noch dem Kirchengesangbuch beimisst, kann man daran ablesen, dass in den Liederteil kurze christliche Texte und Gedichte eingestreut sind und ein umfangreicher Anhang zahlreiche weitere Texte enthält, wie Gottesdienstordnungen, Gebete und Hymnen, Texte für die Gestaltung besonderer privater Ereignisse, den Katechismus, das Augsburger Bekenntnis von 1530, die Barmer Erklärung der Bekennenden Kirche von 1934 und die Stuttgarter Schulderklärung von 1945. Das Kirchengesangbuch hat sich so zu einem Hausbuch entwickelt, das als Handreichung und Anleitung gelebter Glaubenspraxis im häuslichen Alltag dienen soll. Neben der Bibel ist das Kirchengesangbuch für den evangelischen Christen die Grundlage für die individuelle und gemeinschaftliche Glaubenspraxis der Brüder und Schwestern, die keiner besonderen priesterlichen Anleitung bedarf, so wie der protestantische Christ selber die Heilige Schrift auslegt und das Evangelium versteht, ohne alle kirchliche Dogmatik und Vorschrift. Genau dies ist der reformatorische Bruch mit der überkommenen Kirchenlehre. Gott spricht nur durch das geoffenbarte Wort zu uns, sola scriptura, dessen Verständnis nicht durch Kirchenväter oder Konzilien oder den Papst verordnet werden darf. Diese individuelle, geistliche und geistige Autonomie des evangelischen Christen in Glaubensfragen Gegründet auf sein eigenes Lesen und Verstehen, wurde ein enormer Motor der Bildungsentwicklung durch organisierten Schulunterricht und sie öffnete eine breite Tür für die spätere Aufklärungsbewegung. Deren Devise lautete, 1784 von Kant so formuliert, Zitat, »Sappere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen«, Zitat Ende. Der Mutige ist der unbequeme Selbstdenker. Sein Mut zeigt sich gegenüber den Autoritäten als Zweifel an ihrer Legitimation, als Kritik an ihrem Dogmatismus, als Widerstand gegen Bevormundung. So haben die aufständischen Bauern 1525 im deutschen Südwesten ihre Freiheitsforderungen aus dem Geiste des Protestantismus verstanden und aus diesem Geist des humanistischen Reformkatholizismus der 1920er Jahre haben die Angehörigen der Münchner Weißen Rose 1942 und 1943 die Texte ihrer Flugblätter verfasst. Diese Freiheit aus dem Geist des Evangeliums musste im 20. Jahrhundert die beiden Parteidiktaturen auf deutschem Boden, NSDAP und SED, in höchstem Maße alarmieren. Das Dritte Reich reagierte mit Verfolgung und Hinrichtung, die SED mit Behinderung, Einschüchterung und mit der symbolischen Sprengung der Leipziger Universitätskirche, dem Begräbnisort Johann Sebastian Bachs. Kirchliche Opposition artikulierte sich in der DDR zum Beispiel im Wirkungsbereich der lutherischen Pastoren Friedrich Schorlemmer in Wittenberg, Joachim Gauck in Rostock und Christian Führer an der Leipziger Nikolaikirche. Der zentrale runde Tisch 1989-90 wurde von Kirchenvertretern einberufen und moderiert und tagte zunächst im Gemeinderaum der Herrnhuter Brüdergemeine in Ost-Berlin. Luther erscheint auf diese Weise in einer deutschen Bildungsgeschichte, die Bildung nicht als unpolitische Innerlichkeit pflegt, sondern als politischen Auftrag versteht, weil der protestantische Christ aufgerufen ist, das Reich Gottes nicht in einem Jenseits zu erwarten, sondern durch Barmherzigkeit, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Selbstbestimmtheit im Hier und Jetzt ins Werk zu setzen. Das reicht von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis in unsere unmittelbare Gegenwart, unterwegs sozusagen mit der Unabhängigkeitserklärung der nordamerikanischen Kolonien von der britischen Krone und mit der Devise der Französischen Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte geschah im ausgehenden 18. Jahrhundert wie aus dem Geiste des protestantisch angebahnten Verständnisses des Menschen als Geschöpf Gottes, ohne seine Einwilligung niemandes untertan zu sein und in seiner Würde unantastbar aufgrund seiner Gottesebenbildlichkeit. Auch hier hat der Protestantismus Weltgeschichte geschrieben, kulminierend 1948 in der Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen. In der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig erschien 2016 Luthers Schrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen« von 1520 als Band 1 einer Buchreihe mit dem bemerkenswert anspruchsvollen Titel »Große Texte der Christenheit«. Anspruchsvoll, aber berechtigt, steht der Text doch am Anfang der Theologie der Befreiung. Kehren wir zurück zu Luther und der Reformation in der deutschen Bildungsgeschichte. Eine sofortige, unglaubliche Verbreitung mit ca. 100.000 Exemplaren fand ein Büchlein, mit dem Luther Bildungsgeschichte schrieb, mit seinem Katechismus von 1529. Auch dies war ein Effekt der Revolutionierung des Buchdrucks durch billige Massendrucke. Luther hatte bei seinen vielen Gemeindebesuchen bemerkt, dass allzu viele Menschen nicht wirklich über die reformatorischen Grundgedanken des Glaubens orientiert waren. Luther mahnte daher mehrfach die Einrichtung von Schulen an, damit die christliche Unterweisung einen festen Ort bekam. Für die höheren, die lateinischen und die gelehrten Schulen setzte sich sein Wittenberger Freund, Kollege und Mitstreiter Philipp Melanchthon ein, dem für seine Verdienste der Ehrenname eines Präzeptor Germaniae, Lehrmeister Deutschlands, beigelegt wurde. Schon 1524 schrieb Luther an die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen errichten und halten sollten, dann noch einmal 1530. Denn nur durch die Glaubensfestigkeit des in seinen Glaubensgrundlagen unterrichteten Christen kann dem, Zitat, leisen, heimlichen und heimtückischen Wirken des Teufels entgegengewirkt werden. Es sei eine große Sünde, wenn das Seelenheil der Kinder und jungen Leute ohne christliche Erziehung seinem Verderben überlassen werde. Und dies träte unfehlbar ein, wenn sie Gottes Wort nicht selber lesen und das Glaubensbekenntnis nicht aufsagen könnten. Für diese elementare christliche Unterweisung verfasste Luther den Katechismus. Der pädagogische Auftrag der einfachen Schulen für das Volk lautete seither über Jahrhunderte kurz und bündig: Lesen, Schreiben, Rechnen, Katechismus und Gesang. Gemeint sind die Kirchenlieder. Lesen und Schreiben wurde eingeübt anhand des Katechismus, der für lange Zeit das einzige Schulbuch bleiben sollte. Man hat den Katechismus auch als die Laienbibel für die Schule und für den Hausgebrauch durch den Hausvater bezeichnet. Luther formulierte darin kein theologisches System. Er wollte, dass die 10 Gebote, die zentralen Glaubensaussagen und das Glaubensbekenntnis mit den einfach fasslichen Erläuterungen gelernt würden. So bildete der Katechismus nicht nur die Klammer zwischen der Alphabetisierung auf der einen und der christlich-moralischen Unterweisung in der Schule auf der anderen Seite, sondern bildete auch die alles umfassende Richtschnur für das christlich geprägte Hauswesen, für Familie, Gesinde und überhaupt alle in der Großfamilie des ganzen Hauses Lebenden. Dies christlich geprägte Hauswesen sollte Vorbild sein für ein christlich geprägtes Gemeinwesen und eine christlich handelnde Obrigkeit. Die Linie lautet Hausvater, Landesvater, Gottvater. Luthers Aufrufe konnten deshalb so erfolgreich sein, weil Schule und höhere Bildung nun Angelegenheit einer neuen, sich formenden Gruppe von Akteuren in der politischen Krise des Reiches wurde, der protestantischen Territorialherren und vor allem der Städte. Reichs- und Kirchenreform stützten sich gegenseitig. Die kommunale Schule wurde und blieb bis heute eine Aufgabe der weltlichen Gemeinde für deren, zunächst auch, geistliches Gemeinwohl. Durch das Wirken Melanchthons und anderer Reformatoren kam es rasch zu landesherrlichen Schulgründungen für eine vertiefte, besonders sprachliche Bildung als Grundlage für eine akademische Ausbildung der Pfarrer und Beamtenschaft, die der sich formende staatliche, gemeindliche und kirchliche Verwaltungs- bzw. Selbstverwaltungsapparat benötigte. Im Süden vor allem durch Johannes Brenz, Martin Bucer und Ambrosius Blarer, in zentralen Orten der Reformation wie Nürnberg und Straßburg, Schwäbisch Hall, Ulm und Memmingen. Kirchengüter wurden umgewidmet für den Unterhalt zum Beispiel der neuen sächsischen Fürstenschulen Grimma, St. Afra in Meißen und Schulpforta, der württembergischen Klosterschulen Hirsau, Bebenhausen, Blaubeuren und Maulbronn oder der Nikolai- und der Thomasschule in Leipzig, des Gymnasiums zum Grauenkloster in Berlin. Nach Gesangbuch, Katechismus und Schulgründung wenden wir uns dem Bibelübersetzer Luther zu. Die Übersetzung des Neuen Testaments 1521 auf dem Rückweg vom Wormser Reichstag auf der Wartburg bei Eisenach übersetzt, erschien im September 1522 im Druck mit einer Auflage von etwa 3000 Exemplaren. Sie war sofort vergriffen und noch vor Weihnachten erschien eine Neuauflage. Es war nicht die erste deutsche Übersetzung. Luther hat zunächst nur das Neue Testament allein übersetzt, später hat ihm besonders der gelehrte Philologe und Wittenberger Freund Melanchthon geholfen. 1534 erschien dann die erste vollständige Bibel in Luthers Übersetzung. Bis zu Luthers Tod im Jahre 1546 erschienen ca. 430 Teil- und Gesamtausgaben mit insgesamt etwa einer 500.000 Exemplaren, also weit mehr als derjenige Teil der deutschsprachigen Bevölkerung, der überhaupt lesen konnte. Mit seiner Bibelübersetzung leitete Luther eine neue Epoche der deutschen Sprachgeschichte ein. Aufgrund seines feinen Sinnes für die Melodie der Sprache, aufgrund seiner Beherrschung der grammatikalischen Logik von Sätzen und Satzgefügen, aufgrund seiner ungewöhnlich sprachschöpferischen Kraft, hat er die deutsche Sprache auf eine neue Stufe ihrer Entwicklung zur neuhochdeutschen Hochsprache gehoben und ihr zum ersten Mal dazu verholfen, sich überregional jenseits der regionalen Dialekte auch als Medium der gesprochenen Kommunikation durchzusetzen. Jakob Grimm nannte das sich nicht zuletzt durch Luthers Bibelsprache herausbildende Neuhochdeutsche etwas überpointierend, aber sprachwirkungsgeschichtlich nicht ganz zu Unrecht einen protestantischen Dialekt. Luthers Bedeutung für die deutsche Sprach- und Bildungsgeschichte kann daher gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Goethe in Dichtung und Wahrheit sah die Wirkung der Lutherbibel so: Zitat: Denn dass dieser treffliche Mann ein in dem verschiedensten Stil verfasstes Werk, er meinte Hebräisch, Griechisch, Lateinisch, uns in der Muttersprache wie aus einem Guss überlieferte, hat die Religion mehr gefördert, als wenn er die Eigentümlichkeiten des Originals im Einzelnen hätte nachbilden wollen. Zitat Ende. Luthers Prosa, so Goethe im westöstlichen Divan, überrascht, Zitat, uns mit dem fremden Vortrefflichen mitten in unserer nationellen Häuslichkeit, in unserem gemeinen Leben, was uns, ohne dass wir wissen, wie uns geschieht, eine höhere Stimmung verleitend wahrhaft erbaut. Eine solche Wirkung wird Luthers Bibelübersetzung jederzeit hervorbringen. Ende. Genau dies war Luthers Übersetzungs-, richtiger gesagt Übertragungskonzept, wie er im Sendbrief vom Dolmetschen 1530 darlegte. In Römer 3, Vers 28 stehe kein Solum allein durch den Glauben, da müssten ihn die Papisten nicht belehren. Da dies aber, Zitat, gleichwohl dem Sinn des Textes entspricht und will man's klar und gewaltiglich verdeutschen, so gehöret es hinein, denn ich habe Deutsch, nicht Lateinisch noch Griechisch reden wollen. Man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch reden, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul schauen, wie sie reden und danach dolmetschen. Zitat Ende. Ausdrücke wie Denkzettel, Lückenbüßer, Feuereifer, Himmelschreien, Lästermaul, Jugendsünden gehen auf Luther zurück. Formeln wie Treu und Glauben, wie Sand am Meer, Fleisch und Blut. Bilder wie ein Schärflein beitragen, babylonische Verwirrung, Hiobs Botschaft von Pontius zu Pilatus laufen, sein Licht unter den Scheffel stellen. Jemand ist ein ungläubiger Thomas, sehnt sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens oder wird aufgenommen in Abrahams Schoß. Jemand ist alt wie Methusalem oder ihm werden die Leviten gelesen. Gegen Luthers Bildersprache wirken die meisten Modernisierungsversuche der Bibelübersetzung läppisch und hölzern. Sie bleiben wirkungslos, weil sie gerade dasjenige nicht leisten, was Goethe an Luthers Sprache rühmte. Sie versetzt uns unmerklich in eine höhere Welt der inneren Anschauung bzw. des Hörens auf eine andere innere Stimme. Leisten kann sie dies jedoch nur, wenn sie gelesen oder vernommen wird, und das ist heute weitgehend Vergangenheit. Und damit versinkt auch bis auf wenige Reste Luthers Anteil an unserer Alltagssprache. Für die Reformatoren war die institutionelle Sicherung ihres Glaubens durch eine Kirchenorganisation die größte Herausforderung. Als sie einsehen mussten, dass sich die katholische Kirche nicht reformieren ließ, trieben sie die Errichtung einer eigenen Kirche voran. Genau genommen kam es nicht zu einer Kirchen-, sondern zu einer Konfessionsspaltung. Die Reformation spaltete nicht die katholische Kirche, sondern gründete daneben ihre eigene. Im Augsburger Reichs- und Religionsfrieden von 1555 wurde festgeschrieben, dass die protestantischen Territorialherren in ihren Besitzrechten blieben und aufgrund des jetzt festgesetzten Grundsatzes, dass der Landesherr die Konfessionszugehörigkeit seiner Untertanen bestimmt, konnte der Aufbau der protestantischen Landeskirchen unter landesherrlichem Schutz vorangetrieben werden. Dies musste zunächst und vor allem bedeuten, eine neue Pfarrerschaft heranzubilden, denn mit zum Protestantismus übergetretenen Priestern konnten die Gemeinden nicht ausreichend versorgt werden. Die Pfarrerausbildung konnte daher auch nicht wie bisher nur in Wittenberg geschehen. 1527 wurde die Universität Marburg als erste evangelische Universität gegründet. Andere Universitäten wie Frankfurt-Oder, Leipzig, Heidelberg und Tübingen wurden für die Wahrnehmung dieser neuen Aufgabe mit neuen Studienordnungen versehen. 1534 begann mit der Einführung der Reformation in Württemberg auch die Reform der erst 1477 gegründeten Landesuniversität Tübingen. Hauptaufgabe der Theologieprofessoren war auch hier die Schriftauslegung. Es wurde nach Marburger Vorbild ein hochfürstliches Stipendium ins Leben gerufen, das berühmt gewordene Tübinger Stift, um den Pfarrernachwuchs sicherzustellen, ähnlich wie durch Kollegien in Heidelberg, Leipzig und Wittenberg. Die Tübinger Stipendiaten leben seit 1547 bis heute mit ihren Lehrern im ehemaligen Kloster der Augustiner-Eremiten, unweit der Börse und des damaligen Hauptgebäudes der Universität am Neckarufer der Tübinger Altstadt. Die neu gegründeten württembergischen Klosterschulen bzw. evangelischen Seminare und das Tübinger Stift erwiesen sich als ein überaus wirksames Schleusenwerk des sozialen Aufstiegs, zugleich auch als Bildungsstätte später herausragender Gelehrter. Diejenigen, die Pfarrer wurden und eine Familie gründeten, trugen dafür Sorge, dass trotz ihres kärglichen Einkommens mindestens einem der Söhne nach Möglichkeit eine höhere Bildung und ein Studium ermöglicht werden konnte. Blickt man in die gelehrten Lexika des 17. und 18. Jahrhunderts, dann findet man dort, dass die überwiegende Mehrzahl der wichtigen Einträge Protestanten betrifft und dass katholische Gelehrte und Schriftsteller die Minderheit bilden. Das Pfarrhaus war, richtiger gesagt, ein Pfarrgehöft mit Stall und Scheune, Acker, Garten und Backhaus. Die Pfarrfrau musste angesichts der meist kärglichen Besoldung ihres Mannes zum Familienunterhalt dadurch beitragen, dass sie eine kleine, aber arbeitsreiche Haus- und Landwirtschaft umzutreiben hatte. Dadurch war sie die Stütze ihres Mannes im Pfarramt und weniger durch die Pflege einer biedermeierlichen Häuslichkeit. Dies ist eine Stilisierung des 19. Jahrhunderts. Man hat ein Bild vor sich vom behäbigen Pfarrhaus neben der Kirche. Aber das sind Bauten aus den Zeiten nach dem Dreißigjährigen Krieg, in dem besonders viele Pfarrhäuser gebrandschatzt worden waren. Gleichwohl, das protestantische Ideal der fortschreitenden Sittigung der Welt, wie der Protestantismushistoriker Wilhelm Dilthey formulierte, sollte sich konkretisieren in der Lebenspraxis des Pfarrhauses als einem Ort vorbildlicher christlicher Lebensführung. Der Pfarrer als Hausvater und Seelsorger, die Pfarrfrau als Stütze bei der seelsorgerlichen Gemeindearbeit ihres Mannes und als unermüdliche Hilfe für alle Bedürftigen, die täglich anklopften. Wenn ein gottgefälliges Hauswesen hier nicht funktionierte, wo dann? Das evangelische Pfarrhaus bildete durch Eheleben und Familie eine neue Lebensform, nach außen charakterisiert durch Harmonie, nach innen immer wieder aber auch durch Spannungen und Vater-Sohn-Konflikte. Auch dafür ist Hermann Hesse ein sprechendes Beispiel. Jedenfalls wurde und blieb das evangelische Pfarrhaus eine ungewöhnlich ergiebige Quelle des Aufstiegs durch Bildung. Erinnert sei nur an Friedrich Nietzsche und Jean Paul, Hermann Hesse und Friedrich Dürrenmatt, Johannes Rau, Rezzo Schlauch und Angela Merkel. Die Reformation hat in der Geschichte der deutschen und der westlichen Geistes- und Bildungs- und politischen Geschichte tiefe Spuren hinterlassen. Sie hat nicht nur das Monopol der katholischen Kirche, die Heilige Schrift auszulegen, gebrochen, sondern damit die Bahn freigemacht für eine jeweils moderne, dem Leben dienende Textauslegung. Sie hat das Monopol einer Priesterschaft für die Dienste an den Gläubigen gebrochen, zugunsten des universellen Laienpriestertums und damit ein anderes, freiheitlich vielgestaltiges, brüderlich-schwesterliches Gemeindeleben ermöglicht. Durch die Absage an die herkömmliche Dogmatik und die kirchlichen Autoritäten schuf die Reformation wichtige Voraussetzungen für die allmählich sich durchsetzende Einsicht in die Notwendigkeit von Toleranz, Duldsamkeit und Respekt vor der Menschenwürde. Dies mündete ein in die europäischen Aufklärungen des 17. und 18. Jahrhunderts und schließlich in die Trennung von Kirche und Staat. Glaubensfreiheit ermächtigt aber auch zum politischen Engagement, zum Einspruch, zum Widerspruch in allen Angelegenheiten des menschlichen Zusammenlebens, sodass die neuzeitlichen Befreiungsbewegungen seit dem 16. Jahrhundert ihre Wurzeln auch in der Reformation haben. So hat sie entscheidend zur Artikulation des theologisch-moralisch-politischen sogenannten westlichen Wertekanons beigetragen, der bis heute für unsere politisch-sozialen und individuellen menschenrechtlichen Grundsätze und Überzeugungen, für unsere Verfassungs- und Rechtsordnung maßgeblich ist. Luthers 95 Thesen zur kritischen Erörterung des Ablasshandels sind Geschichte. Seine Theologie und eine christlich-protestantische Bildung aus dem Geiste Luthers erweisen sich jedoch bis in unsere Gegenwart immer auch als ein weiterwirkendes Politikum.